Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge des Rehab and Results Podcasts mit Andrea Wege und Jochen Bender. Nachdem wir jetzt eine gefühlte 3 Stunden Vorbesprechung hatten, hört ihr uns jetzt auch wieder mit dem Teil, der hoffentlich für euch interessant ist. Andrea, ich weiß zwar eigentlich schon, wie es dir geht, aber für die Zuhörer, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wir hatten ja heute auch eine wirkliche Begründung für unser Vorsprechen, sage ich mal, weil wir eigentlich eine ganz andere Podcast-Folge geplant hatten und uns da so was dazwischen gekommen ist. Von daher mussten wir noch mal ein bisschen umdisponieren und haben jetzt hoffentlich trotzdem was super Interessantes für euch.
Yeah. Und zwar etwas, wo auch ein Muster zu erkennen ist, das wir schon öfters mal angesprochen haben, eigentlich in jeder Folge, und ihr das dann da nochmal mitbekommen könnt. Ne? Heute sprechen wir über das Knie mit der Überschrift Der Sklave von Hüfte und Fuß. Warum ist das so, Andrea?
Ja, also ich habe in meinem Kundenkreis, sage ich mal, häufig das Thema Knie. Und ich höre mich immer wieder sagen, ja, das Knie das ist halt immer benachteiligt, wenn Hüfte oder der Fuß beispielsweise irgendwo ja, nicht gut trainiert sind, wenn es mal eine Verletzung gegeben hat und es wurde nicht ordentlich auftrainiert oder wenn da einfach irgendwo eine Schwäche vorliegt. Und höre mich das immer wieder sagen und dachte einfach mal, wir machen das jetzt im Podcast und besprechen das einmal, wo wir dann auch mal einen Verweis drauf geben können. Hört ihr das doch gerne nochmal an. Da haben wir es genau erklärt, woran es liegt. Und ja, deswegen haben wir das heute mal gewählt. Ich denke, du hast wahrscheinlich auch so ein paar Kunden, wo du so Kniethematiken hast und kannst da vielleicht auch ein bisschen aus dem Praxisleben berichten. Und vielleicht ist es ja für euch mal ganz interessant, das einfach mal so zu verstehen und aus der Sichtweise einfach mal zu begutachten.
Ja, bei den Leuten, die ich mit Knie habe, arbeiten wir selten hauptsächlich eigentlich am Knie so. Sondern, und genau darüber sprechen wir jetzt, wir meistens eher an ganz anderen Punkten arbeiten als am Knie, um diese Kniethematik in den Griff zu bekommen. Und genau da sind wir nämlich beim Thema, warum das Knie der Sklave von Hüfte und Fuß nämlich ist. Und gerade anatomisch gesehen sitzt das Knie ja zwischen Hüfte und Fuß. Und gerade da haben wir jetzt ja das Problem, dass das Knie, die Hüfte ist ja im Prinzip ein Kugelgelenk, also sehr große Freiheitsgrade. Das kann sich in alle möglichen Richtungen bewegen, sofern wir da nicht massiv eingeschränkt sind in unserer Mobilität. Und der Fuß ist vielleicht nicht ganz so beweglich wie die Hüfte jetzt, aber auch deutlich beweglicher als das Knie jetzt in dem Sinne. Und die Hauptaufgabe des Knies ist ja eigentlich eher Beugen und Strecken und hat auch rotierende Fähigkeiten, aber die sind nicht ganz so groß wie jetzt in den anderen beiden Gelenken. Und wenn jetzt in der Hüfte und im Knie, oh, bei der Hüfte und im Fuß irgendwas nicht stimmt, drei Gelenke, die ich immer nennen muss, ich hoffe, wir kommen da nicht durcheinander, dann muss das Knie das halt auffangen, aber mit deutlich weniger Freiheitsgraden als den anderen zwei Gelenken. Ne?
Absolut. Ja, also so ein Fehler irgendwo in der Hüfte, ich sag's mal, Fehler, ne? Aber irgendwo eine Einschränkung in der Hüfte, meist in der Außen- und Innenrotation, da merkt man es halt ganz deutlich. Oder eine Einschränkung im Fuß, da greifen wir mal so ein bisschen heraus, dass, ja, wenn man jetzt so ein bisschen im Plattfuß oder solche Thematiken hat, das führt halt schon zwangsläufig. Nicht immer, aber kann halt zwangsläufig zu Problemen im Knie führen, gerade wenn man da eine arge Belastung drauf hat. Also beispielsweise viel läuft, viel wandert. Ja, weil ich komme jetzt aus der Betreuung auch von Extremwanderern. Da spürt man das halt häufig, dass sich das dann so auf dem Knie niederschlägt, wenn man da lange oder viele Kilometer läuft. Ja, aber auch bei anderen Sportarten wie Basketball und so weiter, ne, wo man halt sehr viele Richtungswechsel hat. Wenn da irgendwas im Fuß oder in der Hüfte nicht in Ordnung ist, dann spürt man es halt zwangsläufig. Oft im Knie.
Genau. Vielleicht sprichst du dann direkt auch mal an, was denn zum Beispiel der Fuß für einen Einfluss haben kann auf das Knie mit speziellen Themen und wie sich das auswirkt auf das Knie, dass da der Problem auftritt.
Also ich schaue mir tatsächlich, wenn Kunden bei mir sind und sie kommen mit Knieschmerzen, gucke ich mir immer erstmal die Hüfte an und dann halt eben auch den Fuß. Und wenn wir jetzt mal beim Fuß bleiben, frage ich auch relativ früh, ob es irgendwo Verletzungen gegeben hat im Fußgelenk. Oder manchmal reicht auch schon, wenn mir jemand sagt, ich knicke relativ häufig um und fühle mich so ein bisschen instabil. Oder ich bin mein Leben lang in hohen Schuhen gelaufen. Und habe jetzt irgendwie so das Gefühl, so der Fuß, ja, der ist zwar da, aber irgendwie habe ich keine richtige Connection. So, und wenn ich schon sowas höre, dann wird man schon so ein bisschen stutzig und schaut sich auf jeden Fall mal die Muskulatur im Fuß an und auch die Beweglichkeit im Fuß. Und da stellt sich ziemlich schnell raus, wenn mir jemand sowas berichtet, gerade ich bin mein Leben lang in hohen Schuhen gelaufen und habe irgendwie so die Connection verloren, dass beispielsweise so Themen wie heb mal deinen großen Zeh ab und heb mal deine anderen Zehen ab und lass den großen Zeh am Boden, dass das schon echt ein Problem ist und dass mich Leute dann wirklich anschauen, als würde ich sie veräppeln wollen, weil das absolut gar nicht möglich ist. Und ich komme dann halt immer gerne so mit dem Vergleich mit den Fingern, machst du es ja auch. Also jeder Finger will separat bewegt werden. Warum denn nicht jeder Zeh im Grunde? Ne? Das ist bei Zehen natürlich nicht ganz so einfach, aber es ist auch eine lange Distanz zwischen zentralen Nervensystem und Fuß. Also die Ansteuerung da unten, der ist immer im Schuh irgendwo und ist halt schon, er geht so ein bisschen verloren, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und wenn sowas halt vorliegt, ich kann meine Zehen nicht separat voneinander abheben oder, ja, dann schaut man da schon mal ziemlich genau hin.
Kannst du jeden einzelnen Zeh alleine abheben? Also jetzt mal abgesehen von dem großen Zeh, die anderen auch einzeln?
Ja, da gehört schon ziemlich viel dazu. Auch finde ich so das Zehenabspreizen, ne, wo du alle 5 Zehen wirklich mal, also die Distanz dazwischen vergrößerst, ist dann auch eher fortgeschritten, aber es hapert ja schon bei vielen Sachen, wo du den Großzeh einfach abhebst und die
Ja.
anderen Zehen am Boden lässt, dass das schon oftmals gar nicht funktioniert. Oder
Voll bei dir. Also Großzehe sollten wir schon trainieren, das hinzukriegen. Und das, wie du sagst, das schaffen sehr, sehr viele nicht. Aber jetzt zum Beispiel den mittleren Zeh zum Beispiel alleine abzuheben, das ist schon echt tough. Aber
Ja.
natürlich sie abzuspreizen, das ist ein bisschen die einfachere Version, wo wir, aber wir sollten zum Beispiel schaffen, so Sachen wie, oder könnten das trainieren, einmal den Großzeh anheben, absetzen und dann die vier anderen Zehen abheben, absetzen zum Beispiel. Und das ist ja auch schon eine Herausforderung für ganz, ganz, ganz
Absolut. Ja, absolut.
viele. Und
Wenn du
aber
da schon
kann ja
merkst,
schon viel helfen, ne, theoretisch.
ja, genau. Wenn du schon merkst, dass das nicht so hundertprozentig funktioniert, dann kann man auf jeden Fall, egal was man macht, es muss nicht der erste Schritt sein, aber egal was es so für eine Thematik ist, daran kann man auf jeden Fall mal arbeiten. Es
Ja.
macht nicht unbedingt, jetzt behebt es das Problem, ist vielleicht nicht der, ich sag mal, der größte Faktor in dem Fall, aber es kann auf jeden Fall einen Einfluss haben. Und genauso ist es eben auch mit so Themen, man knickt häufig um. Und dann tut es mal kurz weh, aber man trainiert das halt auch häufig gar nicht auf. Und man fühlt sich dann grundsätzlich irgendwie so ein bisschen, ja, ist ein bisschen wie auf Eiern, sehr instabil im Fuß. Man läuft, manchmal merkt man so, dass man, wenn man sich die Schuhe anschaut, halt einfach, dass die Außenkante sehr abgelaufen ist oder die Innenkante sehr abgelaufen ist. Das sind so alles so Parameter, die darauf hindeuten, dass da vielleicht im Gangbild auch irgendwas nicht in Ordnung ist und ja, sowas hat halt schon Auswirkungen unter Umständen aufs Knie.
Definitiv. Und dann ist die Lösung Einlage oder was würdest du sagen? Weil das ist ja durchaus auch ein Thema. Ja, also in der Regel wird genau bei solchen Problematiken, die du jetzt beschrieben hast, ja relativ schnell eine Einlage verschrieben.
Ja, das kommt da tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also gehen wir mal von dem Fall aus, dass so eine Überpronation, also so ein einbrechendes Fußgewölbe, da kann, glaube ich, jemand was mit anfangen. Wenn das jetzt zum Beispiel so der Fall ist, dass man eher so auf der Innenkante läuft, dann würde ich erstmal auf jeden Fall mal ein paar Tests erstmal schauen, welcher arbeitet der Muskel, der das Fußgewölbe halt stabilisiert, arbeitet der überhaupt oder eben nicht? Und wenn er nicht arbeitet, dann weiß man halt auch genau, das kann zum Beispiel halt eben auch so ein nach innen kollabierendes Knie sein, also so gefühlte X-Bein-Problematik. Und dann kann es schon mal sinnvoll sein, um auf deine Frage zurückzukommen, dass man das vielleicht unterstützt für eine gewisse Zeit durch eine Einlage. Das hilft aber tatsächlich nicht in allen Fällen. Also es gibt so Themen, da kann man das unterstützend einfach mal tun. ersetzt aber definitiv kein Auftrainieren des entsprechenden Muskels, der das halt von sich aus eigentlich stabilisieren soll. Das muss immer irgendwo parallel laufen. Das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, auch in allen unseren Podcasts. Verlasst euch bitte nicht auf passive Maßnahmen. Das kann unterstützend ein Thema sein, hilft aber auch nicht immer und sollte nie die alleinige Maßnahme sein.
Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich höre das sehr, sehr häufig, kommen sie, ja, ich muss jetzt hier, habe jetzt eine Einlage verschrieben bekommen und parallel passiert aber auch nicht. Es wird auch nicht geraten dazu, parallel noch mehr zu machen, sondern einfach Einlage, bumm, fertig. Die Sache hat sich erledigt. Und dabei sollte es halt nicht bleiben, ne? Es kann unterstützend wirken, aber du solltest trotzdem an deiner Muskulatur was tun und dann im besten Fall nach einer gewissen Zeit wieder wegkommen von dieser Einlage und sie nicht dein Leben lang tragen. Also ich meine, wenn es gar nicht geht, okay, aber ne, erstmal probieren es auch wirklich aufzutrainieren.
Genau. Sonst kommt es halt häufig auch mal dazu. Ich habe ja so einen Fall auch in der Familie. Da wird die Einlage halt immer in bestimmten Schuhen halt verwendet und dann halt in anderen halt auch mal nicht. Und im Grunde trainiert man ja den Muskel, der es eigentlich tun sollte und das eben das Problem oder diese Stabilität geben sollte. Man unterstützt das Problem. Und man macht es dadurch halt vorübergehend etwas besser, aber der Muskel wird halt immer schwächer. Und wenn du dann halt diese Einlage nicht drin hast, dann hast du halt das Problem halt doppelt verstärkt im Grunde. Und dann entsteht halt auch mal gerne mal Arthrose und solche Sachen, ne? Also von daher, ja, unterstützend manchmal, aber definitiv nicht als alleinige Maßnahme.
Genau. Vielleicht kommen wir da mal zu der Hüfte zum Beispiel.
Ja, vielleicht, wenn wir nochmal was hinzufügen wollen, der Großzeh hat sowieso eine krasse Bedeutung, finde ich, immer im Fuß. Wenn du, ja, wenn man zum Beispiel feststellt, man läuft und die Hüfte rotiert halt sehr nach außen, weil der Großzeh nicht richtig beweglich ist. Das sehe ich relativ häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so eine Einschränkung in der Beweglichkeit des Großzehs. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, kann ja auch jeder mal nachmachen. Du läufst und dein Zeh beim Abrollen kann eben nicht so stark Richtung Schienbein, sage ich mal, sich bewegen. Was passiert dann automatisch? Weil du willst ja trotzdem diesen Schritt nach vorne und das Bein, was betroffen ist, steht ja dann hinten. Du willst ja trotzdem diesen Schritt machen können und der Zeh beugt sich eben nicht so, wie er soll. Dann passiert halt eben die Außenrotation. Also du holst diesen Raum aus der Hüfte, die nach außen rotieren muss, damit überhaupt dein Fuß diese Abrollbewegung im Grunde machen kann. Das heißt, du läufst schon relativ schief. Der Fuß stellt sich automatisch schon so ein bisschen nach außen rotiert auf. Das sieht man häufig, das ist wie so ein Entengang. Also die Position des Fuß rotiert nach außen und die Hüfte rotiert nach außen und dann rollst du halt eben anders ab. Also der Großzeh, wenn der Einschränkungen hat in der Beweglichkeit einfach, dann verändert das unglaublich viel in der Körperachse, in der Beinachse. Und das führt halt am Anfang vielleicht noch nicht zu Problemen, aber irgendwann, wenn du da halt eine arge Belastung drauf gibst, beispielsweise das Extremwandern oder das Joggen, dann kann das natürlich zu einem Problem führen.
Genau.
Also es sind so Sachen, die finde ich immer super zu erwähnen und genauso auch die Statik einfach vom Körper. Wenn jemand vor mir steht und ist sehr nach vorne gerichtet, ne, also der Schwerpunkt des Körpers ist halt eher nach vorne geneigt, du stehst eher auf dem Vorderfuß häufig und nicht wirklich gerade aufgerichtet, dann hat es natürlich einen Einfluss darauf. Weil wenn du eben den Körperschwerpunkt halt nach vorne geneigt hast, dann ist das Fußgewölbe deutlich weniger ausgeprägt. Kann man auch mal super testen. Du neigst dich einfach mal weiter nach vorne, fühlst mal unter das Fußgewölbe oder lässt mal jemanden mal unter deinen Fuß fassen und neigst dich einfach mal mit dem Schwerpunkt weiter nach hinten. Dann sieht das im Fußgewölbe ganz anders aus. Heißt also, wenn dein Körperschwerpunkt grundsätzlich irgendwie nicht on point ist, weil vielleicht sogar das Zwerchfell, Beckenboden, alles nicht in der Atmung zusammenarbeitet, es gibt da so ganz, ganz verrückte Sachen. Dann hast du eben auch schon eine Veränderung in deinem Fuß, die zu Problemen führen kann. Also es gibt so unterschiedlichste Sachen, die von unten her halt einen Einfluss haben und da eben das Knie unter Umständen halt mehr belasten, als es eigentlich erforderlich wäre. Wie gesagt, viele Sachen. Und es gibt mit Sicherheit noch 100.000 mehr, aber das mal,
Ja.
um ein paar zu nennen.
Ja, und genauso hat halt auch die Hüfte einen entsprechenden Einfluss auf deine Beinachse zum Beispiel und kann dementsprechend dazu führen, dass du gewisse Stress in Knie auslöst, was dann problematisch werden kann, ne? Wie zum Beispiel, dass die Außenrotatoren ganz häufig nicht so viel arbeiten, ne? Die dafür sorgen, dass die Hüfte zum Beispiel stabilisiert wird. Und aber du dann natürlich auch, wenn sie nicht arbeiten, die ganze Beinachse beeinflussen und zum Beispiel dich in eine Valgusbelastung im Knie bringen, ne? Sprich, die Knie fallen nach innen. Ne? Und dadurch kriegst du natürlich eine höhere Belastung dann wiederum im Knie, was auf Dauer halt nicht gerade das allerbeste ist, was du haben willst. Aber natürlich hängen auch ganz viele andere Muskeln dort an der Hüfte dran, wie die generelle die große Gesäßmuskulatur, aber auch Hamstrings und vordere Oberschenkelmuskulatur. All das hat etwas damit zu tun, was für eine Beinachsenstabilität du beim Laufen bekommst und wie deine
Ja.
Beinachse verläuft. Fällst du mit den Knien nach innen, fällst du mit den Knien nach außen? Es geht nicht um jeden Millimeter, der hier passiert, was die Kniestellung betrifft, aber auf Dauer ist natürlich, wenn du immer deine Knie sich jederzeit berühren beim Laufen, kann es natürlich problematisch werden, ne?
Und
Weil
so schlimm muss es nicht mal sein. Und vielleicht nochmal für den Zuhörer, warum Hamstrings und Quads beispielsweise, also Oberschenkelmuskulatur vorne, warum die halt eben so einen Einfluss aufs Knie haben, ist halt, die ziehen halt von der Muskulatur, wenn man sich das mal anguckt, kann ja jeder mal googeln, darf man das sagen, googeln, wie auch immer,
Darf man das
die
nicht? Was
ziehen halt
sonst?
übers Knie, ne? Sowohl hinten als an der Seite, als auch vorne drüber, die Quads, die halt dann über die Patella ziehen und da halt über die Sehne halt damit verbunden sind. Also das sind halt so Muskeln, die über das Kniegelenk drüber hinausziehen. Sowohl von unten einer der Wadenmuskel, der Gastrocnemius, der es darüber stabilisiert und eben auch von oben die Hamstrings und so weiter, also Oberschenkelrückseite. Deswegen sind die so enorm wichtig für das Knie, für die Kniestabilität.
Ja, gut, aber andere Muskeln, die nicht übers Knie ziehen, sind da ja auch ähnlich wichtig, ne?
Auch, aber
Ja,
jetzt, wenn wir gerade so
also,
über die sprechen, dann einfach mal zum Verständnis, die
genau,
natürlich übers Knie
definitiv.
ziehen, haben auf jeden Fall einen sehr starken Einfluss für die Kniestabilität.
Definitiv, ja.
Und es muss auch manchmal gar nicht so schlimm sein, dass man jetzt denkt, die Knie berühren sich, ne, wenn man jetzt von der X-Band-Stellung spricht, sondern es ist manchmal, siehst du es gar nicht wirklich, ob in der Beinachse irgendwas nicht stimmt, aber wenn man dann vielleicht lange Rad fährt oder sehr, sehr viele Kilometer läuft, dass sich das dann erst darüber einstellt, weil zum Beispiel der Gesäßmuskel, der mittlere, der Gluteus medius, da eben auf lange Strecke stabilisieren muss. Und dann sind die ersten paar Kilometer sind super. Und je länger die Belastung wird, desto häufiger kommt es dann eben dazu, dass eben die Muskulatur eben das nicht mehr aufrechterhalten kann und dann halt diese Problematik vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig sichtbar, aber halt eben spürbar verschlechtert.
Genau. Ja, und dann Folgen davon sind halt gewisse Verletzungsbilder, die man so häufig kennt, wie das Patella. Was sagt denn der Typ heute? Das patellofemorale Schmerzsyndrom zum Beispiel, was im Prinzip ein eher diffuser Knieschmerz ist, der nicht ganz genau definiert werden kann, an welchem Punkt er genau sitzt. Das sogenannte Läuferknie, ne? Oder Meniskusprobleme, weil die zu viel Stress da oben bekommen. Patellaspitzensyndrom, das Pes-Anserinus-Problem, ne, um mal so ein paar Verletzungsbilder zu nennen, die dadurch entstehen können, durch eine so entsprechende Beinachse, die dort entsteht, aufgrund des Einflusses des Fuß und der Hüfte auf das Knie und dann entsprechend zu einem Schmerz führen. Wir können ja vielleicht nochmal ganz bisschen genauer durchsprechen, was das ein oder andere Schmerzbild irgendwie bedeutet. Ich habe ja ein bisschen zum Beispiel schon das patellofemorale Schmerzsyndrom gesagt, dass es das eher so ein diffuser Schmerz ums Knie rum ist. Die Menisken kennen wir ja, denke ich, ist ja bestimmt auch jedem irgendwie so ein Begriff, dass die zwischen im Kniegelenk sitzen, um das Ganze so ein bisschen zu puffern. Wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit Stress dadurch bekomme, weil ich zum Beispiel eine Valgusstellung habe, sprich mit den Knien nach innen falle, dann kriegt natürlich der eine Meniskus immer relativ viel Druck. Ne? Und dann kann das natürlich auch dazu Problemen führen. Aber natürlich auch, wenn das Knie in die andere Richtung, extrem in die andere Richtung fällt, ist natürlich ähnlich. Das Patellaschwitzensyndrom, da haben wir im Prinzip einen Schmerz unterhalb der Kniescheibe, wo das im Prinzip übers Knie reibt. Reibt, darf ich das so sagen? Ist das richtig? Ja, oder? Kommt ungefähr hin, damit kann ich jeder was vorstellen. Und auch dort natürlich verläuft dann das nicht mehr so hundertprozentig im Gelenk, so wie man das gerne hätte, wenn jetzt hier die Beinachse nicht mehr perfekt läuft. Und dadurch habe ich eine Belastung darauf, die ich nicht so haben will, worauf dann dieser Schmerz entstehen kann.
Ja, das sind halt so häufig auch bei Überlastungen. Ne? Da muss nicht mal unbedingt jetzt das, die Beinachse irgendwie ein Thema sein, sondern wenn da halt einfach ja, die Oberschenkelvorderseite halt überlastet ist schnell, ne? Dass da einfach zu viel Zug auf der Sehne passiert, die dann überlastet automatisch dann, dann kann das halt eben schon dazu führen. Also es muss nicht unbedingt immer mit der Beinachse zu tun haben, sondern das ist halt auch eine Schwäche in der Muskulatur oder halt eben ein ja, eine Verletzung auch, die nicht gut auftherapiert wurde, die dann irgendwo zu einer Disbalance führt und da nachfolgend einfach zu Problemen führt. Ja, da gibt es so verschiedenste Phänomene, die da mit reinspielen.
Genau, und das Wichtigste aus diesem Punkt ist ja, denke ich, sowieso, sich zu merken, dass das Knie halt im Prinzip überlastet, obwohl das eigentliche Problem nicht im Knie liegt. Und ganz häufig wird halt nur dann danach im Knie, am Knie gearbeitet, aber nicht an der eigentlichen Thematik, warum das Knie denn überlastet. Und das ist, denke ich, die wichtigste Message, die man aus diesem Punkt erstmal mitnehmen muss, um zu verstehen, woran dann wirklich gearbeitet werden muss. Wir müssen auf die Suche gehen, was ist denn wirklich das Problem? Und dann zum Beispiel den Fuß kräftigen oder mobilisieren, je nachdem, was dort ein entsprechendes Testing ergeben hat. Ne? Oder halt die Großzehe, die du sehr ausführlich erklärt hast, im Prinzip auch aufzutrainieren, dass die wieder entsprechend dort ihren Job tut. Oder halt die Hüfte stabilisieren, ne? Je nachdem, was im Testing aufgefallen ist. Wo lagen denn Schwächen vor? Eventuell liegen Schwächen auch in beiden vor. Also es muss jetzt nicht nur sein, dass man sich nur auf den Fuß oder nur auf die Hüfte einschießt. Es kann natürlich auch sowohl im Fuß als auch in der Hüfte ein Thema vorliegen, um hier, was hier halt auch Einfluss auf das Knie im Prinzip hat. Ne? Und dann geht es natürlich irgendwann auch weiter wieder zu komplexeren Übungen, nachdem man diese Schwachstellen auftrainiert hat, um das Ganze wieder in ein komplexes, ein ganzes Bild zu übertragen, dass das Ganze wieder im Einklang arbeitet, ne?
Sag mal, wenn du, wenn wir jetzt über Kräftigen der Fußmuskulatur und so weiter sprechen, was hältst du denn von Barfußschuhen? Ich meine, die sind lange Thema gewesen, die sind bei vielen immer noch Thema. Ein Freund von mir hat mich letztens darauf angesprochen, was ich davon halte, auch bei, gerade in Bezug aufs Joggen, ob das Sinn macht, vielleicht in Barfußschuhen joggen zu gehen. Was ist denn deine Meinung dazu?
Aha, hat er es probiert, barfuß zu joggen mit den barfußschuhen?
Hat er noch nicht probiert. Er möchte sich jetzt erstmal dran gewöhnen, weil das war auch meine Empfehlung. Also ich bin nicht grundsätzlich anti-Barfußschuhe, aber man darf im Grunde nicht vergessen, dass wir uns ja sehr, sehr viel im Alltag auf Asphalt bewegen. Also unsere Füße sind das und vor allen Dingen auch in Schuhen bewegen. Unsere Füße sind es gar nicht mehr wirklich gewohnt, sich auf, ja, sich barfuß zu bewegen. Das erste Mal. Und zweitens laufen wir ja auch nicht auf notorisch auf Waldboden oder sonst irgendwas barfuß dann, sondern wir laufen ja dann halt eben auch auf Asphalt in diesen Barfußschuhen. Und das ist ja nicht der Grundgedanke, sage ich immer. Weißt du, das ist klar, man kann barfuß gehen und man sollte auch barfuß gehen, wenn man jetzt immer wieder mal auf der Wiese oder sonst irgendwo ist das super gut für die Fußmuskulatur, immer gerne machen. Aber ob man jetzt direkt einsteigen sollte mit Barfußschuhen und joggen gehen sollte, da wäre ich echt vorsichtig. Und wenn ich dann noch höre, man möchte auch auf Asphalt joggen, dann würde ich erstmal davon abraten, sondern erstmal den Fuß wirklich dran gewöhnen, überhaupt an dieses Barfuß in Anführungsstrichen. Und da mal wieder ein bisschen Muskulatur darüber aufbauen. Und dann vielleicht, wenn man es unbedingt möchte, kann man mal so eine kurze Strecke vielleicht einfach mal ausprobieren, wie man es aufnimmt. Das nimmt halt auch jeder anders auf.
Wir machen natürlich ein großes Fass auf, wo wir fast eine
Ja.
eigene Folge schon wahrscheinlich fast führen können.
Ja, da gibt es auch wirklich
Da warst du
unterschiedliche
jetzt noch nicht mal
Meinungen.
mit drauf vorbereitet. Aber die, weil ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt das komplett verneinen. Das war, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist. Lass es 10 Jahre her sein. Da wurde das ja so ein bisschen angefangen, die Sau durchs Dorf zu treiben, wie 5 Jahre noch mal früher irgendwie die Fastenrolle durchs Dorf getrieben wurde und immer wieder irgendwas und als Lösung für alles irgendwie angepriesen wurde, so, ne? Also ich meine, und Barfußschuhe, das muss ich mich hier klar, muss ich mich hier positionieren,
Muss diese
so ein bisschen
klar
so wie du sagst,
positionieren.
ja, so wie du es jetzt sagst, ist es auf jeden Fall, also ein Umstieg von irgendwie vorher, gerade wenn ich jetzt das Thema Joggen nehme, ne, und ich war jetzt joggen auf irgendwie extrem gedämpften Schuhen die ganze Zeit und springe jetzt von heute auf morgen auf diese Barfußschuhe. Boah, das wäre ein heftiger Sprung. Es wäre genauso, wie wenn ich jetzt Krafttraining beginne und habe eigentlich bisher nicht mehr als die Stange bewegt und jetzt auf einmal packe ich irgendwie 150 Kilo auf diese Stange. Es macht halt einfach keinen Sinn, ne, weil du darauf gar nicht vorbereitet bist auf diese Art von Belastung. Und im Extremfall machst du da vielleicht sogar mehr kaputt, als du damit dir Gutes tust, obwohl du ja eigentlich einen Hintergedanken hast, dass du dir eigentlich ja was Gutes damit tun willst. Und genauso wie du es auch ansprichst, ist ja so, der Hintergedanke ist ja schon einer, wieder so ein bisschen dazu zurückzukommen, wofür ursprünglich der Fuß ja mal da war. Und wir sind ja barfuß durch die Gegend gelaufen ja, aber wie du auch schon selber gesagt hast, wir sind damals halt auch nicht barfuß hier über den Asphalt getickert, sondern wir sind halt über Waldboden gelaufen und hatten ganz andere Gegebenheiten auf dem Boden, als wir die jetzt hier so im Wald haben. Und wenn du natürlich die ganze Zeit barfuß läufst, vor allem wenn du joggen gehst, wird natürlich deine Fußmuskulatur entsprechend intensivst belastet und auf diese Belastung musst du dich natürlich auch vorbereiten, so, ne? Also so wie ich das, also ich finde, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen übertrieben habe mit dem Beispiel der Stange zur 150-Kilo-Stange, aber ich glaube, es kommt schon dahin. Also du machst ja auch nicht den Sprung direkt dann da hoch, sondern du versuchst Step by Step aufzutrainieren. Und genauso musst du es eigentlich auch im Fuß sehen, dass du Step by Step dorthin trainierst. Aber ich würde eigentlich sogar so weit gehen. Ich meine, mal Krafttraining machen, barfuß. Oder halt sich im normalen Alltag irgendwie mal ein bisschen mehr barfuß bewegen. Ja, okay. Aber jetzt joggen gehen, würde ich jetzt eigentlich eher grundsätzlich verneinen. Also
Die Frage ist
ich könnte jetzt
immer,
nicht auf diese
auch immer,
kommen.
warum, ne? Warum? Warum möchte man das? Weil man gehört hat, dass es cool sein soll? Oder weil man vielleicht eine Problematik hat, wo man meint, mit Barfußlaufen relativiert sie sich? Da würde ich ganz klar sagen, na, das würde ich lassen. Also wenn eine Problematik schon vorliegt, dann umzusteigen auf Barfußlaufen,
Dann überlassest du den Fuß wahrscheinlich
dann
eher.
überlassest du den Fuß wahrscheinlich komplett und hast das Problem wahrscheinlich vergrößert danach. Davon würde ich weggehen. Also die Frage ist immer so nach dem Warum. Keine Ahnung. Ich bin kein Barfußschuhläufer. Ich trainiere oft barfuß. Ich gehe am Strand barfuß spazieren. Ich gehe auch mal durch den Garten barfuß. Also ja,
Ja,
Barfußlaufen
das ist
auf
ja
jeden
alles
Fall.
eins. Aber damit
Genau.
ist halt joggen zu gehen, ist ein ganz anderes Thema.
Genau.
Und ich finde, da macht es halt schon Sinn. Also ich meine, ich glaube, es steht auch außer Frage, dass wir sind alle eine Zeit lang mit, keine Ahnung, mit diesen Nike Free alle rumgelaufen, die wir alle voll geil fanden. Also ich damals zumindest. Und das ist halt ja so ein übertriebenst weicher Schuh ja schon wiederum. Also, und wir springen halt immer von einem Extrem ins nächste so, ne? Also nur weil du jetzt einen übertrieben weichen Schuh hast, also du musst dir jetzt auch nicht direkt eine übertriebenst harte Unterlage irgendwie haben. Es macht auch unter Umständen schon mal Sinn, irgendwie so einen Zwischenschritt von beidem zu haben, ne? Und nicht von einem Extrem ins nächste zu springen. Und ich würde jetzt schon, wenn ich jetzt wirklich eine sportliche Belastung mache und wirklich jetzt laufen gehe und vor allem umso ambitioniert das wird. Also ich habe noch keinen, also wir reden hier von, ich weiß nicht, im Laufen, Marathonlaufen sind die Kenianer so die Besten. Und die sind ja, glaube ich, in Kenia noch ein bisschen mehr unterwegs, in Regionen anders als bei uns, was den Aufbau der Städte etc. betrifft. Aber auch von denen habe ich, glaube ich, noch keinen Barfuß im Marathon ran gesehen, ehrlich gesagt. Also auch die haben Schuhe an. Und dementsprechend, also Barfußschuhe wäre auch ein Schuh, aber auch die haben Laufschuhe an. Und die sind jetzt auch nicht mehr über, haben mit Sicherheit auch eine Dämpfung. Ist jetzt nicht ganz mein Thema, die Laufschuhe habe ich jetzt nicht so ganz, da ich mich selber nicht so viel auf Marathonläufe vorbereite, habe ich jetzt nicht jeden Schuh mir angeguckt. Aber die sind ja auch nicht mehr die allerweichsten, wie so Nike Free zum Beispiel früher so, ne? Also die haben natürlich eine Dämpfung drin, aber jetzt sind es nicht wie so Nike Free. Also eine Nike Free würde ich auch keinen empfehlen, zum Beispiel Marathon wieder rumzulaufen. Also da hast du auch nur noch Schmerzen danach, wenn du das machst. Deswegen, ich bin da jetzt nicht unbedingt 100% dagegen, aber auch nicht so voll dafür. Aber, und vor allem beim Joggen würde ich eher davon abraten. Also eher bei so einer sportlichen Belastung würde ich eher zu was anderem greifen. Normale
Ja,
Schuhe.
ich glaube, wir können es irgendwie so zusammenfassen, dass wir sagen, man sollte sich fragen, warum man es machen will. Wenn man es einfach nur aufgrund des Hypes machen möchte, würde ich es erstmal lassen. Wenn man unbedingt nun möchte, dann bitte mit ordentlich Vorbereitung. Und wenn man eine Schmerzthematik hat, dann zu erhoffen, dass durch Barfußschuhlaufen Problematik verschwindet, dann würde ich es auch eher lassen und erstmal die Fußmuskulatur so aufbauen, dass der ganze Fuß stabil ist. Wenn man es dann unbedingt noch möchte, ja, gut, aber dann bitte rantrainieren.
Genau, ein Schritt nach dem anderen und nicht einfach von jetzt auf sofort. Und das hat auch noch bei keinem geklappt. Bei keinem hat eine Diät geklappt, wo ich von heute auf morgen alles umgesetzt habe. Und deswegen sind wir wieder im Jojo-Effekt. Und das ist bei dem genau dasselbe. Du wirst die Schuhe wahrscheinlich in die Ecke schmeißen, wenn du von heute auf morgen das direkt irgendwie 100% irgendwie umstellst.
So ist es.
Und
Jetzt haben wir uns voll über Barfußschuhe ausgelassen. Aber wie gesagt, wir sind
ja,
beide da
da muss
nicht
man, glaube
absolut drin
ich,
in dem Thema. Von daher ist es nur unsere persönliche Meinung dazu.
da kann man eine eigene Podcast-Folge fast zu machen, glaube ich, zu dem Thema. Und da habe ich auch letztens ganz interessant was gehört, warum jemand, der sich noch deutlich mehr mit Füßen beschäftigt als wir jetzt, komplett eigentlich von Barfußschuhen abrät. Ich habe aber das komplette Erklärungs-Argumentationslinie nicht mehr ganz im Kopf, deswegen kann ich die jetzt nicht mehr ganz wiedergeben. Und ich fand die ziemlich logisch sogar. Ja, lassen wir bei unserem Thema bleiben. Wir haben jetzt schon
Von daher,
eigentlich schon relativ, ja.
vielleicht erzählt ihr uns mal was darüber. Also es wird bestimmt noch mal einen Instagram-Post dazu geben. Lasst doch mal gerne eure Erfahrungen mit Barfußschuhen da. Einfach mal, dass wir auch mal sehen, wie funktioniert das da draußen ganz gut mit euch. Und berichtet doch einfach mal.
Genau. So, ja. Ich denke, wir haben auch die halbe Stunde sogar schon relativ gut gefüllt und haben eigentlich das ganze Thema auch schon abgehandelt. Über die Hüfte sind wir ein bisschen schneller drüber gegangen als im Fuß, aber die haben ja auch letztens, glaube ich, die hatten wir auch schon in der Folge, ne? Die Hüfte explizit. Auch vollkommen egal. Ich hoffe, ihr konntet euch einen guten Überblick darüber geben. Das als Take-Home-Message ist weiterhin, glaube ich, das Allerwichtigste. Dass Symptombehandlung immer eine Ursachenbehandlung unterlegen ist. Und dass wir uns nicht immer nur darum kümmern sollten, wo jetzt der Schmerz liegt, sondern vor allem gucken, warum liegt er denn da und wo kommt das denn her? Und gerade hier in diesem Thema wird es nochmal sehr offensichtlich, weil das Knie einfach, wie genannt, der Sklave von Hüfte und Fuß, ne, einfach immer der Gelackmeierte ist, der da in der Mitte sitzt und häufig Themen auffangen muss, die entweder oben drüber oder unten drunter sitzen oder sowohl als auch zum Teil und dadurch dann Probleme entstehen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Take-Home-Message dabei, dass man da sich auf jeden Fall gucken muss. Wenn du dich nur um dein Knie kümmerst, wenn du Knieschmerzen hast, dann wirst du wahrscheinlich nie zu deinem Ziel kommen, dieses Problem zu behandeln. Und da wird auch keine OP einfach so helfen, weil wenn du jetzt eine OP machst und das Problem oben drüber und unten drunter immer noch da ist, dann wird die Problematik danach wahrscheinlich trotzdem weiterhin kommen.
Ja, hab ich tatsächlich auch gerade so ein Praxisbeispiel, nicht von meiner Kundschaft, sondern im Bekanntenkreis, wo halt alles auf Knie-OP gesetzt wurde und eben nur an dem Knie gearbeitet wurde und halt nicht der Fuß angeschaut und auch nicht die Hüfte angeschaut. Und das Problem ist nach wie vor da, ist 2 Jahre her. Trotz OP keine Verbesserung. Von daher möchte OPs nicht verteufeln, die sind in vielen Fällen sinnvoll, auch im Knie. Aber das alleinige Anschauen des Knies nochmal wird wahrscheinlich die Problematik nicht beheben.
Reicht nicht aus. Ja, wunderbar. Ich denke, dann haben wir eine ganz gute Folge hier abgedreht, aufgenommen. Ich hoffe, wir sehen uns zu unserer nächsten Folge wieder. Wenn ihr interessante Themen habt, euch irgendwas zu kurz gekommen ist, meldet euch jederzeit. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ne?
Genau. Macht's gut, lasst uns ein paar Sterne da. Fünf, wenn es geht.
Mindestens.
Und schaut wieder mal bei Insta auf unseren Profilen vorbei. Kommentiert, gibt uns Tipps. Wir freuen uns.
Ja,
Macht's
super.
gut.
Tschüss,
Ciao,
tschüss.
ciao.